Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Susanne Führer, guten Morgen. Sie hören heute ein Gespräch mit dem Unterhaltungskünstler und Arzt Eckhard von Hirschhausen. Vor ziemlich genau 2 Jahren war er bei uns zu Gast und das Gespräch begann mit meiner Beobachtung, dass er offenbar Lyrik liebt.
Ja, das stimmt. Ich glaube an die Kraft der Worte, die Kraft der schönen Geschichten. Und deswegen bin ich auch sehr gerne Ihrer Einladung ins Radio gefolgt, weil hier auch viele Menschen zuhören, die genau an die Kraft des Wortes auch glauben.
Was für eine Lyrik lesen Sie dann gern?
Ach, zum einen die Klassiker. Und dann hatte ich die Freude, auch beim richtigen Lyriklehrer Seminare zu belegen, Christoph Stählin. Einige Zuhörer werden ihn noch kennen. Der hat auch mal einen deutschen Kleinkunstpreis gewonnen. Und deswegen schreibe ich zum Beispiel auch für mein Bühnenprogramm Stücke selber oder ich texte englische Lieder um. Und das macht mir viel Freude, weil man mit Musik natürlich nochmal eine tiefere Ebene erreichen kann als mit Wort allein. Und das ist ja auch meine These, dass wir sozusagen die Heilkunst wieder erweitern können, um all das, was seit Jahrtausenden in unserem Kulturschatz verankert ist, nämlich die Kraft von Zuwendung, die Kraft von positiven Erwartungen, von Hoffnung, von Liebe, von Glaube, ja. Und dazu spielt eben verdichtete menschliche Erfahrung in Lyrik auch eine große Rolle.
Sie hören weiterhin die Sendung im Gespräch, heute mit Eckhard von Hirschhausen, Arzt und Komiker. Kann man das so sagen?
Ja, ich finde, das ist keine Beleidigung.
Also Präventivmediziner sozusagen, immer zu.
Warte noch drauf, dass die Kassen die Eintrittskarten und die Bücher bezahlen.
Sie haben ja mal auf der Bühne gestanden und der Mond ist aufgegangen, gesungen, Herr von Hirschhausen, Matthias Claudius. Ja. Also gedacht, Sie kommen, glaube ich, aus einem protestantischen Elternhaus. Ne? Viele
ja.
Pastoren in der Familie.
Das schätze ich am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Hier wird noch recherchiert. Und tatsächlich sind meine Großeltern aus dem Baltikum, also sind Deutschbalten, haben in Estland gelebt. Und väterlicherseits waren die alle Pastoren. Und mein Vater war der Erste, der in die Naturwissenschaft ging. Meine Schwester ist Religionslehrerin hier in Berlin. Also ich bin auch Reformationsbotschafter und auch beim Evangelischen Kirchentag nächstes Jahr hier aktiv. Also ich bin da tatsächlich davon überzeugt, dass dort auch ein Schatz liegt, der auch was mit seelischer Gesundheit zu tun hat.
Wie ging es denn bei Ihnen zu Hause zu? So ernst protestantisch? Komm, lieber Herr, und segne, was du uns bescheren hast? Oder fröhlich mit gemeinsamen Familien singen?
Nein, sehr fröhlich. Und singen spielt tatsächlich eine große Rolle. Ich bin auch Botschafter für die singenden Krankenhäuser. Ich habe immer im Kinderchor gesungen und natürlich auch das Weihnachtsoratorium jauchzet, frohlocket. Und wir haben tatsächlich auch zum Tisch gebetet, aber nur, wenn es was Ordentliches zu essen gab, nicht beim Imbiss. Das war eine sehr pragmatische Protestantismus. Und ich freue mich sehr, dass das überhaupt nicht mit Druck oder wie auch immer, es gibt ja viele Leute, die irgendwie mit Kirche nichts anfangen können. Das finde ich tendenziell schade. Und wenn es eine frohe Botschaft gibt, hat Nietzsche schon gesagt, mehr Menschen würden sich für den Erlöser interessieren, wenn die, die ihn bekennen, auch ein bisschen erlöster gucken würden. Also ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema, was mich bewegt, nämlich wie kann Medizin wieder zur Humanmedizin werden, ganz viel mit unserer christlichen, abendländischen Kultur zu tun hat. Also warum heißt ein Krankenhaus Hospital? Weil es von Hospitality, von Gastfreundschaft kommt. Ich habe in der Charité gelernt. Charité kommt nicht von Shareholder, es kommt von Caritas, von Nächstenliebe, von Diakonie. In welchem deutschen Krankenhaus hat man, wenn man heute durch die Tür kommt, das Gefühl, oh, ein Ort der Nächstenliebe und Gastfreundschaft? Wir haben alles dem Diktat der Ökonomie unterworfen. Und das finde ich eine Fehlentwicklung. Und ganz viele Menschen spüren das, dass da keiner mehr irgendwie Zeit hat, dass keiner mehr irgendwie den Patienten von Anfang bis Ende sieht und vor allen Dingen eben auch die seelischen Bedürfnisse ernst nimmt. Und Zuwendung ist ein Medikament. Und das ist eben in diesem fallpauschalen System, in diesem BWL-getriebenen Abrechnungssystem in den Krankenhäusern überhaupt nicht mitgedacht. Und das wurmt mich. Und da wundert mich ehrlich gesagt auch, warum der Aufschrei der Ärzteschaft nicht größer ist. Das waren mal die besten eines jeden Jahrgangs. Das muss man sich ja mal klar machen. Und die machen da alle mit, ohne aufzumucken.
Ich merke immer, wenn es persönlich wird, dann laufen Sie weg. Ich bin jetzt nochmal zurück.
Sie wollten mehr über Protestantismus reden, gerne.
Nee, über Ihr Elternhaus und über Ihre Kindheit. Jetzt sind wir bei diesem einschneidenden ist gewährt. Bei diesem einschneidenden Erlebnis, christlich aufgewachsen, erzogen und dann bekam sie so ein heidnisches Teil geschenkt bekommen, nämlich einen Zauberkasten.
Ach so, ja.
Und sind dem offenbar sofort verfallen.
Ja, die Zauberer ist für mich ja eine Unterhaltungskunst und nichts Schwarzmagisches.
Genau, das habe ich mich nämlich gefragt. Haben Sie eigentlich besonders das Zaubern geliebt oder das Bezaubern des Publikums?
Ich habe schnell kapiert, dass die Tricks gar nicht das Wichtige sind, sondern die Verpackung. Und ich habe als Kind schon angefangen, Witze zu sammeln und mich auch für Humor schon sehr früh interessiert. Und merkte eben, wie bei dem Zeitungstrick, den Sie erwähnt haben, den habe ich sehr, sehr früh gemacht, Zeitung zerreißen und wieder ganz machen. Da kannst du ja jeden Tag sozusagen auch aktuelle Gags dazu liefern. Und so bin ich im Prinzip durch das Zaubern eben auf die Bühne gekommen und Kabarettist geworden. Und das ging natürlich los mit Kindergeburtstag hier und Gemeindefest dort und Seniorennachmittag und auf gut Deutsch die Leute, die nicht weglaufen konnten, die waren mein erstes Publikum. Inzwischen kommen die freiwillig und zahlen sogar Eintritt.
Und jetzt will ich mal mein Versprechen einlösen mit dem Deutschen Meister 1996. Nämlich wurden Sie, finde ich wunderbar, Deutscher Meister der Zauberkunst in der Kategorie Allgemeine Magie mit Vortrag.
Ja, so heißt es im magischen Zirkel von Deutschland. Und das war tatsächlich eben ein Wettbewerb, wo man eine bestimmte Zeit hatte. Und dann habe ich eben mit Vortrag heißt, das ist nicht Illusion, das ist nicht Kartenkunst, das ist nicht eben mit Kisten und Kästen, sondern man stellt sich vors Mikrofon und macht Zauberei mit Alltagsgegenständen. Im Prinzip das, was ich heute eben beim Wunderheiler-Programm auch auf der Bühne mache. Und ich habe im Buch eben auch ein paar kleine Zaubertricks verraten, was man eigentlich nicht darf als Mitglied vom Magischen Zirkel. Aber mir war es wichtig zu merken, dass die Leute eben so ein paar Prinzipien durchschauen. Zum Beispiel, wenn man sich zwischen drei Gegenständen entscheiden muss, wie man vorhersagt, welcher Gegenstand am Ende rauskommt. Das ist relativ verblüffend. Oder eben, wie man den Eindruck machen kann, dass man aus der Hand liest oder wie man auch seinen Puls anhält. Ja? So alte Fakir-Tricks. Alles, was man zum machen muss, ist so einen kleinen Gummiball unter die Achsel. Wenn man dann den Arm anpresst, dann geht der Puls am Handgelenk weg und die Leute denken, oh Gott, der hat ja eine unglaubliche Körperbeherrschung. Also es ist relativ einfach, scheinbare Wunder zu vollbringen. Und wenn man das einmal kapiert hat, ist man so ein bisschen skeptischer und fällt nicht mehr auf jeden Scheiß rein, auf gut Deutsch.
Auf jeden Fall haben Sie dann ja doch Medizin studiert. Sie stellen sich auch immer gerne vor auf der Bühne, Hirschhausen, bin Arzt. Warum eigentlich? Was haben Sie damals, was hat Sie damals dazu motiviert, so mit 18?
Ich hätte auch Theologie studieren können, aber ich glaube tatsächlich, dass Medizin heute viele Bereiche abdeckt, die früher tendenziell eben die Sorgen hat man früher zum Pfarrer oder zum Priester gebracht und heute landet man in der Medizin damit. Ich habe mich schon von Kind auf an sozusagen dafür interessiert. Ich habe auch Bio-Leistungskurs gehabt. Meine Tante war Radiologin, mein Großvater war Psychiater. Also gerade diese zwei Seiten der Medizin, nämlich A, das naturwissenschaftlich von meinem Vater, der Chemiker war, und das Ganze, was Gespräch, was Kommunikation, was seelische Gesundheit angeht, was eher meine Mutter sozusagen repräsentiert in der Familie. Das hat mich gereizt und ich habe es auch nie bereut. Ich würde es immer noch machen und ich sehe mich nach wie vor eigentlich auch als Arzt tätig. Ich engagiere mich hinter den Kulissen mit meiner Stiftung Humorhaft Heilen für die Stimmung im Krankenhaus. Wir machen Workshops für die Pflegekräfte. Ich bin auf vielen Arztkongressen, um zu sagen, hey, was tun wir da? Was ist eigentlich der Kern der Medizin? Haben wir sozusagen die Seele der Medizin verkauft?
Ich finde ja interessant, dass Sie jetzt im Grunde genommen ja einen Beruf haben, wo Sie das alles miteinander verbinden. Also ich hatte ja gerade schon mal gesagt, Sie sind ja so etwas wie ein Präventivmediziner. Also es geht ja immer noch um Gesundheit in Ihren Programmen und in Ihren Büchern, aber eben nicht so krankheitsfokussiert, sondern mehr so Salutogenese, also so die Vorbeugung, die Prävention, was kann man tun? Und Sie sind auch so ein bisschen so etwas wie ein säkularer Pastor ja auch geworden. Also es hat ja so ein bisschen auch was, die frohe Botschaft, die Sie da verkünden und so zwischendurch auch nochmal einen ernsten Satz fallen lassen.
Ja, die FAZ hat mal über mein Bühnenprogramm geschrieben, ich hätte die Gruppentherapie ins Kabarett eingeführt und da ist was dran. Warum ist es so erleichternd zu lachen in der Gruppe? Weil man merkt, ich bin mit meinen Sorgen und meinen Nöten nicht alleine. Und das ist ja was unglaublich Entlastendes. Gesundheit findet im Alltag statt. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto klarer wird mir auch, Gesundheit folgt sozusagen dem Lebensstil und vor allen Dingen auch der Bildung. Und wir haben ein Riesenproblem mit Gesundheitsbildung in Deutschland. Das geht los bei dem Beipackzettel, über den wir gesprochen haben. Wer kennt sich da aus? Aber es geht viel weiter. Es geht bis dahin, dass soziale Ungleichheit sich in Lebenserwartung niederschlägt, die sozial Unterprivilegierten in Deutschland leben 7 bis 10 Jahre kürzer als die Gutgebildeten, die jetzt gerade zuhören. Das heißt, wir haben innerhalb von einem so reichen Land wie Deutschland Situationen wie in einem Entwicklungsland. Und das sind Themen, die mich damals zu Beginn des Studiums noch nicht in der Dimension erreicht hatten. Aber heute ist mir klar, wer Gesundheitsbildung voranbringt, schafft mehr Wert sozusagen für Gesundheit langfristig für alle, als wenn man in der Praxis vor sich hinarbeitet nur. Also Beispiel, wenn Sie heute einem Jugendlichen dabei helfen, nicht mit dem Rauchen anzufangen, haben Sie mehr für die Gesundheit von diesem Menschen getan, als wenn Sie ihm 30 Jahre später ein Herz transplantieren, mit dem er noch ein paar Jahre hat. Also das wird aber nicht belohnt. Der Lehrer, der sich da engagiert, der ist der Depp, der Herzchirurg ist der Held und das ist falsch.
Eckart von Hirschhausen im Dezember 2016. Herr von Hirschhausen, wir waren ja beide gestern in derselben Veranstaltung hier in Berlin im Konzertsaal der UdK in der Hardenbergstraße. Wir saßen ein bisschen getrennt, ich da oben im Rang und Sie waren auf der Bühne. Also ich habe sehr genossen. Ich habe gelacht, gelächelt und bin ganz beschwingt nach Hause gegangen. Wie geht's denn Ihnen, nachdem Sie da 3 Stunden geschuftet haben, nach so einem Programm?
Ich empfinde das überhaupt nicht als Schuften. Ich bin da total dankbar für. Für mich ist das jeden Abend wie Erntedankfest, weil ich sozusagen das zusammenbringe, was mich lange schon bewegt und interessiert. Ich bringe die Medizin mit ein, ich bringe die Zauberei, ich bringe den Humor mit ein. Und man kann live ganz anders die Menschen auch in der Tiefe erreichen und berühren, wie man das im Fernsehen kann. Ich bin ja ein großer Fan von Radio, deswegen auch gerne heute hier. Fernsehen ist gut, um populär zu werden, aber die Menschen seppen. Was die große Qualität von Live ist, ist, wenn Menschen sich da ins Theater setzen, kann man 2 Stunden lang sozusagen an einem Thema dranbleiben. Und wo hat man das noch? Also der große Wert in der Aufmerksamkeitsökonomie ist ja konzentriert sich mit einer Sache beschäftigen. Und das ist im Alltag ja praktisch nur noch möglich, wenn man die Leute abschirmt. Und das ist im Theater, im Kino so.
Genau, und möglichst lange Sitzreihen und dann die Leute in der Mitte sitzen, die trauen sich dann nicht rauszugehen nach einer Stunde. Erntedankfest haben Sie gesagt. Ich fand ja wirklich bemerkenswert, ich habe mich so am Anfang so ein bisschen umgeguckt, wie die Menschen da sitzen und erwartungsfroh, muss man sagen, auf die Bühne gucken und so. Ich habe so gedacht, die lieben sie, das kann man nicht anders nennen. Das war wirklich faszinierend zu sehen.
Ich war gestern auch wieder froh zu sehen, dass völlig unterschiedliche Menschen da kommen. Es kommen Junge, es kommen Alte, es kommen offensichtlich sozusagen Menschen mit medizinischem Hintergrund, es kommen viele Pflegekräfte, die lade ich auch immer gezielt mit ein, weil ich die wichtigste und größte Gruppe im Gesundheitswesen finde, die die schlechteste Lobby hat, im Gegensatz zu den Ärzten und vielen anderen. Und da sitzen eben auch Menschen, die wahrscheinlich lange gespart haben, um sich das zu leisten. Denen ist offensichtlich mit einem Blick, würde ich sagen, die sind nicht privilegiert in diesem Land und die kommen trotzdem. Und darüber bin ich total froh.
Sie haben ja jetzt schon vielfältig Gelegenheit gehabt, vergleichende empirische Studien anzustellen über die Publika, Publikums, ich weiß gar nicht, Publikum.
Zuschauer.
Verschiedenen, ja. Also wenn man so Ihre Aufnahmen anhört oder sich so ansieht, auf YouTube gibt es ja vieles, ist ja sehr interessant, wie verschieden das Publikum reagiert. Also manchmal lachen die sich scheckig und manchmal ist da so auch so ein Lachen, aber doch so ein zurückhaltenderes. Und Sie, man weiß gar nicht, wer ist Ursache und Wirkung und Sie gehen dann auch so mit. Also manchmal sprechen, sind Sie so wirklich so ganz laut und dabei oder Sie lesen auch so ganz mit so einem leichten Lächeln, aber nur so ganz ruhig vor.
Ich mag die Momente, wo es still wird im Publikum. Und früher, wenn man Anfänger ist auf der Bühne, denkt man, es geht um Applaus und um die Lacher. Heute ist für mich das größte Kompliment, wenn das Publikum gemeinsam sich sozusagen auch konzentriert. Und am Ende des Abends sitze ich am Lagerfeuer und habe eine Wunderkerze in der Hand. Und da merke ich so, dass jeder auch was mit nach Hause nimmt. Und das ist für mich eigentlich das große Kompliment.
Sind Sie auch schon mal verunsichert worden durch die Reaktion eines Publikums?
Na klar, es gibt 2 Katastrophen im Leben eines Bühnenkomikers. Nämlich die eine ist, wenn die Leute nicht lachen an der Stelle, wo du denkst, das ist doch puppenlustig. Aber was sich auch ganz komisch anfühlt, wenn die Leute lachen, du weißt nicht warum. Weil manchmal sagst du, ich habe keinen festen Text, ich improvisiere gerne. Ich rede sozusagen frei von der Leber weg, deswegen ist jeder Abend auch anders. Und mal rutscht einem irgendwas raus, was man gar nicht so geplant hat, und die Leute schmeißen dich weg und du weißt überhaupt nicht, worüber. Ich habe ja auch gezielt Momente der Interaktion. Ich nehme Zuschauer mit auf die Bühne, ich mache die nicht lächerlich wie andere, sondern ich lasse sie dir hochleben. Ich mache eine schamanistische Bauch-OP. Und
gestern Benny wurde der Blinddarm entfernt. Ich war dabei, ich habe es gesehen, ohne Narkose.
Und dann, das sind ja die alten Zaubertricks, aber ich liebe es auch, wenn die Leute ihre eigenen Wundergeschichten aufschreiben. Und da kommen jeden Abend kommen da heitere und manchmal auch berührende Dinge von Unfällen, die gut gegangen sind, von Krebserkrankungen, die überwunden wurden. Und einer hat geschrieben, ein Wunder ist geschehen, ich kann wieder laufen, jemand hat mein Fahrrad geklaut. Das ist Berlin.
Also das heißt, sie macht es glücklich. Das Publikum macht sie glücklich.
Also ich würde, solange ich kann und solange es Menschen gibt, die das sehen wollen, immer auf die Bühne gehen. Das ist mein Ursprung, das ist meine intensivste Form von der Begegnung mit den Zuschauern. Und da würde ich viele andere Dinge für sein lassen. Aber das ist mein Lebenselixier. Und da sagen auch viele, das ist der Moment, wo sie mich auch am intensivsten oder am authentischsten erleben. Weil Fernsehen ist nett. Ich liebe es auch, meine Quiz des Menschen-Sendung in der ARD zu machen. Ich habe auch da Fans, die zum Beispiel eben auch durch die Wiederbelebung, die ich erklärt habe, Menschen gerettet haben. Das macht mich natürlich auch stolz. Aber ich glaube, live ist durch nichts zu ersetzen.
Sie haben gerade gesagt, das Fernsehen macht einen prominent und Sie gehören ja jetzt dank der vielfältigsten Fernsehaktivitäten, die wir jetzt gar nicht alle aufzählen können, na könnten schon, aber jetzt wollen wir nicht die kostbare Zeit damit vertun, gehören Sie ja zu den Prominenten in Deutschland und ich nehme an, dass eine ganze Reihe von Illustrierten darauf brennen, mal so eine Home-Story mit und von Eckart von Hirschhausen zu machen, aber Sie halten Ihr Privatleben, überhaupt private Äußerungen, wie ich auch in diesem Gespräch merke, sehr, sehr unter der Decke. Warum haben Sie da was gelernt von Christian Wulff? Wer mit der Bild im Aufzug nach oben fährt, fährt auch mit der Bild im Aufzug wieder runter?
Oder gucken Sie mal, wie heißen die, Sarah und Pietro, die gerade irgendwie durch die Boulevardpresse geistern. Privatleben hat nur dann einen Wert, wenn es privat bleibt. Und jeder, der ein bisschen nachdenkt, versteht das auch gut.
Eckart von Hirschhausen am Morgen des 6. Dezember 2016 im Deutschlandfunk Kultur. Am Abend zuvor war er mit seinem Programm Wunderheiler aufgetreten. Ihr Programm Wunderheiler ist auch wieder so eines, wo Sie charmant verpackt im Grunde genommen Gesundheitsratschläge geben. Ich war aber auch erstaunt, also gestern habe ich mir Ihre Show angesehen, wie politisch Sie geworden sind, Herr von Hirschhausen. Zum einen gesundheitspolitisch, da Ihren Ärger über diese Fallpauschalen, die AGs, haben Sie vorhin hier, sind Sie schon mal kurz losgeworden, auch der Skandal des Abbaus der Pflegekräfte. Und Sie sind auch parteipolitisch gestern geworden.
Ja, ich bin ein großer Fan von öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Und so ein Gespräch, wie wir es heute haben, ist ein großer Schatz. Ich sehe hier durch die Scheibe lauter engagierte Menschen, die recherchieren. Wir brauchen in der offenen Gesellschaft eine unabhängige Berichterstattung, die zwei wichtige Kriterien hat, nämlich wichtig und unwichtig unterscheiden und wahr und gelogen. Und wie wir in der Wahl in Amerika gesehen haben, ist die Katastrophe ziemlich nah. Nämlich, wenn Menschen sich aus Facebook informieren und glauben, sie wissen Bescheid, dann ist es mit der Demokratie wirklich in Gefahr. Und wenn ich jetzt letzte Woche gelesen habe, dass die AfD als allererstes öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also auch diese Radiosendung, die Gott sei Dank eben nicht von Werbung abhängt, sondern von Qualitätsjournalismus lebt.
Oder von Berlusconi.
Ja, dann finde ich, müssten wir alle, die wir in den Medien arbeiten, viel klarer darstellen, was es für einen Wert darstellt. Gehen Sie mal nach Italien, wie Berlusconi dieses Land platt gemacht hat und das kommt aus der Krise ja auch nicht mehr raus. Wir müssen nur mal im Urlaub durch die Kanäle seppen und wissen, wie viel Schrott da läuft. Und dann kann man bei aller berechtigten Kritik an ARD, ZDF, Deutschlandfunk, Deutschlandradio immer noch sagen, wir haben eines der besten Mediensysteme der Welt. Wenn wir keine unabhängigen Journalisten mehr haben, dann fehlt eine korrigierende Kraft in dieser Demokratie. Und deswegen rufe ich auch auf der Bühne dazu auf, wir haben 20% Recht in diesem Land, aber das heißt auch, dass 80% anders denken. Und diese 80% müssen endlich auch lauter und mehr gehört werden. Und dafür nutze ich auch gerne diese Zeit, um zu sagen, hey, wacht auf, verteidigt die offene Gesellschaft. Wir wissen erst, was wir für einen Schatz haben hier in Deutschland, wenn er in Gefahr ist und wenn er verloren gegangen ist. Und auch was die Flüchtlinge angeht, sage ich ganz klar, meine Großeltern, meine Eltern kamen auch als Flüchtlinge 1945 in dieses Land. Und dieses Land lebt von den kreativen Menschen, die auch hier durch die bunte Mischung erst möglich wurden und entstanden sind. Und natürlich gibt es kein Patentrezept, aber hätte mein Vater damals kein Geld für die Schule und für sein Stipendium gehabt, gäbe es mich nicht. Und er hat 4 Kinder und wir haben alle einen Beruf, wir zahlen Steuern. Das heißt, allen Menschen, die bildungs- und integrationswillig sind, diese Chance zu ermöglichen, daran glaube ich ganz fest. Und ich hoffe, alle, die das hören, auch.
Mal sehen, wie es weitergeht mit dem Mediziner Eckart von Hirschhausen. Wenn Sie sagen, Sie werden Ihr Leben weiterhin immer auf die Bühne gehen, was Sie noch in Ihre Programme einbauen werden. Denn das ist schon etwas neu, diese politische Entwicklung, etwas Neues, oder?
Ja, also man kann auch, wenn man sich tiefer in diese Themen einarbeitet, gar nicht umhin, um zu sagen, hey, was machen wir da? Wir sind in einem der reichsten Länder der Welt. Wir leben in einem Schlaraffenland und wir machen so viel Murks und wir beschimpfen uns selber und wir wissen gar nicht, wie gut es uns geht. Wenn Menschen hierher kommen, weil sie fliehen müssen aus ihrer Heimat, dann machen die das ja nicht freiwillig. Und das machen die auch, weil sie Deutschland nicht mal als Bedrohung wahrnehmen. Das war vor 60 Jahren anders. Wir könnten darauf wirklich stolz sein und ich bin es auch.
Sagt Eckart von Hirschhausen. Und wir sind aber noch nicht am Ende dieser Sendung, obwohl das jetzt natürlich so ein richtig schön pathetisches Schlusswort gewesen wäre. Nee, nicht ganz. Ich mache jetzt mal den Bogen zurück. Also Sie sind offenbar ja ein politisch interessierter Mensch und Sie sind aber weiterhin auch medizinisch immer total auf dem Laufenden, oder? Also Sie informieren sich weiterhin, Sie lesen die internationalen Fachzeitschriften.
Ich habe für mein Buch Wunder wirken Wunder wirklich 2 Vollzeit-Wissenschaftsjournalisten angestellt, die recherchiert haben für mich, weil mir war es wichtig, dass auch wenn die Unterhaltung die Verpackung ist, dass der Inhalt stimmt. Und das ist jetzt sagen auch mein Plädoyer für guten Journalismus, dass man sich darüber natürlich unterhalten kann, wie man Menschen erreicht, aber die Botschaften müssen hieb- und stichfest sein. Kein Mensch kann sich in allem gleichermaßen gut auskennen, aber ich mache schon transparent, wo ich meine Standpunkte her habe und was davon persönlich ist und was davon aus der Wissenschaft kommt. Und dadurch bin ich eben auch, was zum Beispiel auch meine Sendung angeht, heilfroh, dass wir in der ARD eine Redaktion haben, die die Sachen vorbereitet. Das macht einen himmelweiten Unterschied, ob man in den Privatsendern irgendwie Medizinthemen sieht oder Wissenschaftsthemen oder in der ARD. Und das muss den Leuten klar sein, hinter auch einem leicht lesbaren Buch steckt harte Arbeit. Und das unterhaltsam zu machen, das ist eben auch was die Intellektuellen oft unterschätzen, die früher so ein bisschen die Nase über meinen Erfolg gerümpft haben, habe ich gesagt, wenn es so einfach ist, macht es doch nach. Also leicht verständlich zu sein, ist in sich auch eine Kunst. Und das ist natürlich auch die Herausforderung, Menschen zu erreichen mit Gesundheitsthemen, die nicht alle schon sowieso sich für die Themen interessieren.
Also harte Arbeit, einmal wissenschaftlich recherchiert und dann harte Arbeit, das leicht zu verpacken. Und dann gehen Sie auf die Bühne und feiern Erntedankfest. Wie lange ist jetzt eine falsche Frage vielleicht, aber Sie feilen Sie dann so an Ihren Pointen, lachen Sie dann selbst drüber? Was ist gesünder, ein 3-4-Korn oder 4-3-Kornbrötchen? Ah, er lacht.
Das ist schön, weil ich freue mich am meisten über die spontanen Interaktionen. Also gestern zum Beispiel gab es eine Karte von einem Pärchen, die waren erst verheiratet, dann waren sie 10 Jahre getrennt und dann waren sie wieder zusammengekommen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, hier dieses junge Pärchen, ihr solltet euch mal nach der Pause treffen, weil ihr euch was zu erzählen habt. Und das ist genau passiert. Also diese unvorhergesehenen Momente, das sind für mich auch auf der Bühne das Schönste. Und die schönsten Momente von außergewöhnlichen Geschichten habe ich dann auch natürlich mit Erlaubnis der Zuschauer ins Buch genommen.
Und Sie sind ehrenamtlich auch sehr engagiert. Also wie Sie sagten, Kind von Flüchtlingen, Sie zahlen nicht nur Steuern, Sie machen noch mehr, als Sie machen müssten. Sie haben Ihre eigene Stiftung, Humor hilft heilen, mit der schönen Abkürzung HHH. Und Sie machen auch bei vielen anderen ehrenamtlichen Projekten mit. Warum? Klar, das ist gut.
Es macht mir Freude, dass ich sozusagen Themen anstoßen kann. Ich habe Humor hilft heilen gegründet. Los ging es mit den Clowns im Krankenhaus, aber inzwischen machen wir sehr viel Workshops für Pflegekräfte, weil die eben in der Ausbildung sehr wenig über Seelenhygiene lernen, über wie sie aus authentische Personen im Kontakt mit dem Patienten großen Unterschied machen, wie sie ihre Stimmung hochhalten können unter oft sehr, sehr schlechten Bedingungen. Wir machen Forschung, weil dieses Thema erstmal keinen interessiert. Auch die großen Forschungsgelder gehen immer in Rezeptoren und Mäuseforschung. Und das, was Menschen wirklich interessiert, kommt da eben erst dann vor, wenn man Pilotstudien macht. Wir haben zum Beispiel eine Studie finanziert, wo Kinder von einem Clown zum OP begleitet wurden und man sieht wirklich, wie die weniger Angst haben und Oxytocin, das Vertrauenshormon, steigt. Ich finde, das ist sensationell, wenn man sowas belegen kann, dass die Kraft von Zuwendung auch auf dem Körper Konsequenzen hat. Und das müsste eigentlich auch die Gesundheitspolitik und auch die Krankenhausträger irgendwann mal interessieren, zu sagen, hey, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, die im Krankenhaus auch arbeiten, sich wohler fühlen, weil das sind die Stützen unserer Gesellschaft. Wir können die nicht ewig auspressen und dafür engagiere ich mich zum Beispiel auch mit dem Deutschen Pflegetag. Ich bin bei der Depressionshilfe, ich bin bei der Deutschen Krebshilfe und so weiter im Beirat. Mich interessiert das ehrenamtliche Engagement in Deutschland, in Anführungsstrichen professioneller zu werden, dabei zu helfen, dass es professioneller wird und auch nach Wirkung guckt. Ich bin zum Beispiel auch im Beirat von Fineo, die beraten sozial engagierte Leute, wie ihr Engagement sozusagen effektiver wird. Und da macht es mir Freude, dass ich als Multiplikator in dieser Gesellschaft dafür sorgen kann, dass viele Leute denken, hey, ich bin nicht alleine, lass uns alle gucken, wie wir das Leben schön gestalten.
Ja, und das ist ja auch interessant, weil Sie da ja im Grunde genommen tatsächlich mal einem Ihrer eigenen Ratschläge folgen, was bei Medizinern ja gerade nicht so häufig ist, nämlich wer anderen gibt, dem geht es dann, der wird selbst reicher.
Ja, das ist ja auch nicht von mir, das steht schon bei Lukas, wer gibt, der empfängt. Und es gibt tatsächlich für unser Glück und unsere Lebenserwartung kaum was Besseres, als sich ehrenamtlich zu engagieren. Und ich wette, viele, die das hören, denken, ja, Mensch, stimmt, ich könnte auch mal wieder ein Kind vorlesen, ich könnte im Altenheim mal vorbeischauen, jemanden besuchen oder gucken, wie ich was für Flüchtlinge tue.
Eckart von Hirschhausen, und an den Bemerkungen zur Politik haben Sie es wahrscheinlich gemerkt, dieses Gespräch haben wir bereits vor 2 Jahren geführt, also kurz nach der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten und vor der letzten Bundestagswahl.